Diese Folge wird präsentiert von Tirol. Und das ist meines Erachtens wunderbar, denn der Sommer steht ja an und damit auch der Sommerurlaub. Und damit die Frage, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Tirol und ich fand es wieder großartig. Und auch in früheren Jahren hatte ich immer mal wieder die Gelegenheit, Tirol zu erkunden. Ob Städte wie Innsbruck, ob Nationalparks wie Hohe Tauern, da war ich als Kind oft, ob Burgen wie die Festung Kufstein oder Klettersteige in den Bergen oder auch das kristallklare Wasser des Aachensees, an dem ich ja vor ein paar Jahren mit André Schumacher unterwegs war. Da haben wir auch ein paar Folgen für den Weltwach-Podcast zu produziert. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich bisher in Tirol war, hatte ich das Gefühl, ich hätte es gut und gerne auch noch länger ausgehalten. Also ich werde jedenfalls so bald wie möglich zurückkehren und dann heißt es wandern, was das Zeug hält, Mountainbiken, Bergluft genießen, Wasserfälle bestaunen und so weiter und so fort. Und wenn das für euch auch gut klingt, dann schaut euch gern einmal auf www.tirol.at um. Dort findet ihr alle Informationen. Vielen Dank an Tirol für die Unterstützung und euch einen schönen Sommerurlaub und los geht's mit der Folge. Mobilität mit dem gewissen Extra. Dr. Frauke Fischer war in der Côte d'Ivoire regelmäßig mit Buschtaxis unterwegs und hat dabei einige Federn gelassen. Wie und warum, das erzählt sie uns jetzt. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen bei den Reiseflops von Weltwach und los geht's. Ich begrüße einmal mehr die Biodiversitätsexpertin und Co-Moderatorin des Tierisch-Podcasts, Dr. Frauke Fischer. Hi Frauke, willkommen zurück bei den Reiseflops.
Hallo Erik.
Du hast mir in einer Mail zu der Geschichte heute hier, über die wir sprechen wollen, ehrlich gesagt nicht viel verraten, aber du hast geschrieben, Zitat, du glaubst es nicht, wenn du nicht dabei warst. So hast du es ausgedrückt und du hast dich dabei eben auf die Buschtaxis bezogen, der sogenannten Elfenbeinküste, hast es aber eben dann bei dieser Andeutung belassen. Ich bin gespannt, also erzähl uns mal von den Buschtaxis, was haben sie dir angetan, was hast du mit ihnen und in ihnen erlebt?
Genau, also wir wissen ja alle, dass man in der Erinnerung Sachen, die dann vielleicht auch gar nicht immer so einfach waren, irgendwie so glorifiziert und so ein bisschen ist, glaube ich, mit der Buschtaxi-Reise auch. Also ich habe von 1993 bis Ende 2002 in der Côte d'Ivoire gearbeitet.
Als Wissenschaftlerin, ja, in der Forschungsstation.
Genau, als Wissenschaftlerin. Am Ende meines Aufenthalts war ich Leiterin der Forschungsstation und natürlich mit einem Geländewagen ausgestattet und konnte immer meine Mobilität selber organisieren. Am Anfang war das aber ganz anders. Und ich war 1993 oder 1992 war ich zum allerersten Mal in Afrika, in Westafrika oder in Afrika südlich der Sahara, in Benin. Und 1993 habe ich dann meine Doktorarbeit begonnen in der Côte d'Ivoire. Also unser Nationalpark, das Schutzgebiet, in dem wir gearbeitet haben, der Komoé-Nationalpark, ist im äußersten Nordosten der Elfenbeinküste und man kommt natürlich im Süden an, in Abidjan, in der Stadt mit dem internationalen Flughafen. Dann also bis in den Komoé, das sind so 700, 800 Kilometer, aber das ist an einem Tag quasi nicht zu schaffen, schon gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt also, man fuhr erstmal mit einem großen Überlandbus bis nach Bouaké. Mhm. Da war die Straße auch noch asphaltiert und dann von da ab ging es weiter mit dem Buschtaxi. Ein Buschtaxi muss man sich vorstellen wie so eine Art, so einen kleinen Bus, also aber so von der Größe eines Sprinters, also so eines Transporters. Jetzt können sich alle ungefähr vorstellen, wie viel Platz der hat oder wie groß der ist. Interessant ist, dass hinten schon immer mal drauf stand, wie viele Plätze. Und die Zahlen hinten waren immer zwischen 18 und 24. Also so viele Menschen passen interessanterweise in ein Buschtaxi. Und diese Menschen haben natürlich auch immer super viel Gepäck dabei gehabt. Aha. Das Gepäck bestand nicht unbedingt nur aus so Sachen, die wir auf Reisen mitnehmen würden, sondern auch grundsätzlich könnte man fast sagen, immer auch aus Hühnern und Ziegen und aus Schafen. Die Ziege und Schafe waren meistens oben auf dem Dach angebunden. Oh, okay. Das erforderte von denen so ein gewisses gekonntes Gleichgewichtshalten. Aber
ist da auch mal hin und wieder einen abgeschnurrt oder waren die schon
interessanterweise nicht
fixiert?
Also, nee, genau. Also das habe ich quasi nie gesehen, dass da eins abgestürzt ist. Also es gab auch erstmal so eine Unterlage an allen möglichen anderen Gepäckstücken und dann standen die da irgendwie dazwischen, also oder da so halb drauf. Und das hat in der Regel irgendwie gut funktioniert. Also da gab es eigentlich keine keine größeren Unfälle. Weiter unten, also die Schafe und Ziegen waren in der Regel nicht im Passagierraum, dagegen die Hühner schon. Also es waren auch immer viele Hühner an Bord und dann wurde man da reingestopft und das war schon immer interessant, weil eigentlich hat man gedacht, also natürlich die Weißen, die die Sache auch immer kompliziert gesehen haben, das waren ja dann eigentlich nur wir, also da gab es keinen Tourismus oder so, also da waren dann eigentlich nur so Jungforscher von der Forschungsstation, die diese Strecke gefahren sind und wir waren immer schon der Ansicht, dass das Buschtaxi voll ist, aber dann konnten eigentlich immer noch so 4-5 Leute einsteigen und erstmal fanden es alle cool, neben uns zu sitzen, also kultureller Austausch wurde großgeschrieben, alle fanden es irgendwie gut, sich mit uns zu unterhalten. Und dann waren natürlich auch immer Kinder an Bord und die Mütter fanden dann auch immer mal ganz gut, wenn sie so ein bisschen entlastet wurden, indem mal jemand, der neben ihnen saß, dann eben auch mal schön das Kind auf den Schoß nimmt. Das war für die Kinder übrigens gar nicht unbedingt so amüsant, denn die Côte d'Ivoire, kein Tourismusland. Viele der Kinder hatten noch nie in ihrem Leben einen weißen Menschen gesehen und hatten sehr, sehr große Angst. Also manche der Kinder haben auch echt gedacht, wir wären Geister. Das,
oh wow.
Die haben dann auch immer geweint, wenn sie uns gesehen haben. Also das, die armen Kinder fanden das
Kinder
vielleicht gar nicht so lustig.
Okay. Ja.
Genau. Und dann ging es los. Also, oder sagen wir mal, ging los ist so eine gewisse Sache. Also es war dann so, dass wir abends schon immer gefragt hatten, wann das Buschtaxi am nächsten Tag losfahren würde. Und dann hieß es halt, um 8 fährt das los. Also wir alle mannisch pünktlich auf jeden Fall mal so 7:30, 7:45 erschienen, falls das zu früh losfährt, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig da sind. Und dann, also ich glaube, die längste Zeit, die ich dann mal gewartet habe, waren 8 Stunden.
Boah.
Und in diesen 8 Stunden, natürlich als irgendwie ungeduldige Deutsche, habe ich dann immer zwischendurch mal gefragt, ja, wann kommt's denn jetzt? Und die Antwort war immer tout suite, also sofort. Das kommt sofort. Und
Und dann, als ich nach
8 Stunden gesagt habe, dass also mich dann auch noch so ein bisschen beschwert habe und gesagt habe, also das wäre doch nicht sofort, waren alle ganz konsterniert. Also das fanden alle irgendwie komisch, dass ich da so ein irgendwie offensichtlich ein Problem damit habe, wenn ich 8 Stunden aufs Buschtaxi warte. Und dann sind so Sachen passiert wie, also natürlich war man auch so ein bisschen, also wir hatten ja alle da erstmal keine große Afrika-Erfahrung, aber dann denkt man immer, da muss man aufpassen, dass man nicht bestohlen wird und was weiß ich. Und tatsächlich, also wurden immer sofort die Rucksäcke oder Kisten oder in was wir auch immer da, mit was wir auch immer gereist sind, oben aufs Dach gemacht. Und ehe man sich versah, fuhr das Buschtaxi dann auch durchaus mal weg, ohne dass man drin saß. Und am Anfang haben wir immer gedacht, Mann, jetzt haben die uns womöglich unsere Sachen gestohlen oder so. Aber so war das nie, sondern in der Regel musste das Buschtaxi losfahren, um nochmal zu tanken. Und dann musste man eben schon mal seinen Obolus entrichten, damit der genug Geld zum Tanken hatte. Aber einmal war es zum Beispiel auch so, dass er weggefahren ist und sehr lange nicht wiedergekommen ist. Und auf Rückfrage hieß es dann, ja, der müsste unten noch schnell was schweißen. Aber wenn er das geschweißt hätte, dann würden wir auf jeden Fall losfahren. Genau, und dann bestand das Buschtaxi-Team immer aus 3 Leuten. Dem Fahrer, das war sozusagen die hochrangigste Position im Buschtaxi. Dann den Kassierer, der also auch für die Logistik des Gepäcks und der Fahrgäste zuständig war. Und dann also einen, dessen Aufgabe war, die Tür auf und zu machen und immer zu rufen, wenn seiner Meinung nach noch Plätze im Buschtaxi frei waren. Also das heißt, man fuhr dann durch ein Dorf, dann wurde auf jeden Fall super, super gehupt. Er riss während der Fahrt die Tür auf und schrie halt immer.
Ja.
Und dann, also dessen Aufgabe war also weitere Fahrgäste irgendwie.
Die Bekanntmachung.
Zu akquirieren.
Ja.
Genau, die Bekanntmachung.
Und du hattest dem Zeitpunkt ja im Zweifel schon 8 Stunden des Sitzens und Wartens hinter dir.
Also, ja, genau.
Es klingt schon alles sehr anstrengend, ne? Das, wie du schon sagtest, im Nachhinein kann man das dann auch glorifizieren und beschmunzeln und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, gerade auch, wenn du auch noch mit dieser Unsicherheit behaftet warst, nicht so richtig zu verstehen, was passiert hier oder was passiert hier auch gerade nicht und warum nicht. Und ist mein Gepäck weg und kommt da noch und warum geht es jetzt hier nicht voran und es ist warm und man ist irgendwann auch gelangweilt, es ist staubig vielleicht, was auch immer.
Es war mega staubig, das habe ich nämlich noch vergessen oder noch gar nicht gesagt, denn just hinter Bouaké begann damals es gab glaube ich noch 30 oder 40 Kilometer Straße und dann begann die Piste und diese Pisten, das waren also so richtige, so rote, Tennissandrote Staubpisten. Also man konnte froh sein, wenn sie staubig waren, weil wenn sie nicht staubig waren, waren sie ja nass und dann war das alles wie Schmierseife. Mhm. Und diese Buschtaxis waren ja ungefähr doppelt so hoch beladen, wie die Fahrzeughöhe war. Also das heißt, der Schwerpunkt war da sehr, sehr ungünstig nach oben verlagert. Und wir hatten nie einen Unfall, muss ich dazu sagen, in den vielen Jahren, in denen ich immer Buschtaxi gefahren bin. Aber es war schon ausgesprochen abenteuerlich. Also die sind wahnsinnig schnell gefahren, so für Buschtaxi, ja. Rasante und alles. Ja. Rasante Fahrweise. Wenn es nass war, schlingerte man. Dann gab es noch eine Sache, dass viele Menschen oder ich glaube, ehrlich gesagt, alle Menschen, die ich in Afrika da getroffen habe in meiner Zeit, in der ich da gearbeitet habe, wahnsinnige Angst vor Schlangen haben. Und wenn eine Schlange irgendwie am Wegesrand gesichtet wurde, dann war immer das Bestreben des Buschtaxifahrers, die auf jeden Fall zu überfahren. Und zwar egal, wie schnell er unterwegs war und egal, wie hazardös das Lenkmanöver dazu war. Also es wurde auf jeden Fall versucht, die Schlange zu überfahren. Oh. In der Absicht, Menschenleben zu retten, weil die hätte ja vielleicht giftig sein können und jemanden beißen können, aber in der totalen Ignoranz, dass man vielleicht Menschenleben gefährdet durch diese rasanten Lenkmanöver. Und Und so ging es dann dahin. Wenn es also trocken war, dann war man wirklich mega eingestaubt. Und diese Fahrt dauerte ewig. Also Kilometer waren das 230. Hm. Und es hat aber auf jeden Fall auch nochmal 5-6 Stunden mindestens gedauert, diese Strecke hinter sich zu bringen, was eben daran lag, dass immer angehalten wurde, Gepäck abgeladen, Gepäck wieder aufgeladen, dass auch daran lag, dass der Fahrer entscheiden konnte, wann er vielleicht mal müde ist und vielleicht mal eine Pause braucht und dann konnte es halt sein, dass er mal eine Stunde Mittagspause macht oder irgendwie sowas. Und das hat die Reisezeit massiv verlängert.
In welchem Zustand, körperlich und auch mental, bist du dann da angekommen und ausgestiegen? Nur noch ein Schatten deiner selbst, ein Wrack?
Nee, also ehrlich gesagt hatte es ja auch durchaus, und das erinnere ich auch noch, und ich glaube, das erinnere ich auch durchaus korrekt, es hatte auf jeden Fall was Amüsantes, weil es war ein Riesenhallo immer. Also alle Leute waren total freundlich, alle haben sich super gefreut, dass auch die Bleichlinge dieses einheimische Verkehrsmittel benutzen, weil ich wiederhole mich, es gab ja keinen Tourismus. Das heißt, die Weißen, die da überhaupt in dem Land oder in der Region unterwegs waren, das waren ja in der Regel Mitarbeiter großer internationaler Organisationen, die eben natürlich klimatisierte Geländewagen hatten. Und wir waren garantiert die einzigen Weißen, die überhaupt jemals in so ein Buschtaxi gestiegen sind. Und das fanden die Leute irgendwie toll. Also die fanden super, sich mal mit uns unterhalten zu können. Es war immer ein großes Hallo und eine große, also ja, eine super freundliche Stimmung. Es wurde Essen geteilt und Kinder rumgegeben, dass jeder die mal auf den Schoß nehmen konnte. Und deswegen kam man körperlich durchaus ermattet und vor allen Dingen, es war wirklich so, man war paniert in diesem roten, mit diesem roten Sand.
Ja, ich kenne das zumindest aus den Philippinen oder zum Teil auch aus Kambodscha. Mhm. Also diese panierte Ankunftsweise. Die Nasenlöcher natürlich voll mit lehmigem Staub. Hat man noch Tage was von, ja.
Ja, genau so war das. Und aber dann muss man sagen, dass wenn man Glück hatte, also ich bin ja nicht so groß und dann konnte ich eigentlich in so einem Buschtaxi immer ganz gut sitzen. Wenn man größer war, also ich hatte Kollegen, die waren dann über 1,80, für die war es sehr unangenehm, weil die hatten entweder im Rücken oder am Po auf jeden Fall immer irgend so eine Metallstrebe und ich passte gut auf diese relativ kleinen Sitze und hatte ich es eigentlich ganz gemütlich. Zwischendurch, was auch noch sehr amüsant war, gab es ab und zu mal Pinkelpausen. Und jetzt war das dann so, dass alle Leute dachten, ach, also die afrikanischen Frauen hatten ja meistens so wallende Gewänder an und stellten sich einfach so ein bisschen an den Rand, gingen ein bisschen in die Hocke und haben da ihr Geschäft verrichtet. Ich als deutsche Truppenforscherin hatte blöderweise eine Hose an und alle fanden aber ausgesprochen interessant, mal zu sehen, wie denn wohl eine weiße Frau auf Toilette geht. Und dann, also war es eben nicht so, dass an so einem vermeintlichen Rastplatz es irgendwie eine öffentliche Toilette gab, sondern alle haben sich irgendwie ins Gebüsch geschlagen und ich habe immer versucht, irgendwie die anderen, also ein Pulk von Interessierten abzuschütteln und es ist mir so mittelmäßig gelungen.
Also haben Sie dann auch gleich noch so eine kleine Feldstudie an dir betrieben? Dort,
ja, genau. Also genau, ist ja nicht nur so, dass wir Studien machen, sondern wir waren ja für die Leute auch, also wir sagen ja, wir waren in einem exotischen Land, aber die Leute haben gedacht, Mann, heute waren hier echt mal exotische Besucher, ja. Und also für die waren wir ja die Exoten auf jeden Fall.
Alles relativ. Also das heißt, heißt, dieser Flop-Charakter der Buschtaxis, der beschränkte sich eigentlich bei dir wahrscheinlich auf die Anfangszeit, ne? Dass du eine Zeit, in der du einfach das noch nicht so zuordnen konntest, du warst irritiert vom Warten, vom Staub, von der Hitze, von dem, was da alles so los war, aber je mehr Zeit du dort verbracht hast, je mehr du auch begriffen hast, das hat schon alles seine Logik und seine Richtigkeit nach unter lokalen Gesichtspunkten, desto besser bist du mit all dem auch zurechtgekommen.
Jein, also sagen wir mal so, ich habe schon sehr gefeiert und war dann schon sehr, sehr froh, als ich irgendwann, ja, als eine der dienstältesten Doktorandinnen und auch dann späteren Leiterin der Forschungsstation da schon immer im Geländewagen fahren konnte, weil also der Flop-Charakter war natürlich erstmal die absolute Unvorhersagbarkeit. Also wenn es halt, also man musste um 8 da sein, wenn es hieß, der fährt um 8 los, weil es konnte ja auch sein, dass der um 8 losgefahren ist. Es war ja nicht so, dass man sich darauf verlassen konnte, dass der 8 Stunden später losfährt. Das heißt, es war unbedingt ein Flop, wenn es darum ging, zeiteffizient zu reisen, denn dann hat man, wie gesagt, für 230 Kilometer vielleicht 10, 12, 13 Stunden gebraucht, wenn man die Wartezeit mitrechnet. Was das Kennenlernen von Land und Leuten anbelangt, war das total super, aber ich war da ja zum Arbeiten und nicht im Urlaub und dann muss ich schon sagen, dass ich auch irgendwie sehr genossen, also rückblickend würde ich sagen, das möchte ich nicht missen, dass ich so gereist bin.
Jetzt, wo es vorbei ist und auch durchlitten ist.
Genau. Aber da ich ja da arbeiten musste und es für mich durchaus wichtig war, wann ich wo bin und ob ich am nächsten Tag fit genug bin, meine Forschung zu machen, ja, war das schon eine große Herausforderung, diese Art der Reisen.
Schön. Dann danke ich dir, dass du uns von dieser Herausforderung erzählt hast, liebe Frauke. Und drücke die Daumen, dass dir vielleicht, auch wenn es ein bisschen gemein ist, zukünftig auch noch der ein oder andere Reiseflop wieder fährt, damit du hier dann Brühwarm davon erzählen kannst. In allererster Linie aber erst einmal weiterhin viel Spaß und Erfolg für den Tierisch-Podcast.
Das werden wir auf jeden Fall haben.
Alles Gute dir. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Mach es gut.
Danke dir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.